Stimmt teilweise. Vielen Dank, Dominik, was du gesagt hast mit dem Predigtthema. Ihr seht hier was anderes. Jetzt denkt ihr, okay, was ist jetzt genau? Also es ist so, ich will in einem ersten Teil der Predigt ein paar Gedanken weitergeben zu diesem Visionsmotto von Viva Kirche Schweiz. Wir leben Kirche. Und dann öffnen wir heute mal das offene Mikrofon. Also das machen wir mittendrin so in der Predigt. Einmal anders. Und dann in einem zweiten Teil in der Predigt will ich uns eine göttliche Ermutigung weitergeben aus der Apostelgeschichte. Also so ungefähr der Ablauf, wie so ist es gedacht. Also zuerst ein paar Gedanken zu diesem Visionsmotto. Ihr seht es hier vorne, das ist das Motto von Viva Kirche Schweiz. Da gehören wir dazu. Wir leben Kirche, vernetzen, inspirieren, fördern mit Menschen, Kirchen und Gesellschaft. Wir leben Kirche. Zuerst zu diesem Wir, da heißt es ja, wir leben Kirche, es heißt nicht, ich lebe Kirche. Das würde eher so dem heutigen Zeitgeist entsprechen, wenn es heißen würde, ich lebe Kirche, oder? Ich lebe Kirche. Aber das geht ja nicht. Das heißt ganz bewusst, wir leben Kirche. Das hat immer mit Gemeinschaft zu tun. Kirche ist immer Gemeinschaft, ist immer ein Wir. Sonst ist es nicht Kirche. Ich kann nicht alleine Kirche leben, das geht nicht. Und das entspricht ja auch dem, was Gott von Anfang an sich gedacht hat. Wir sind als Menschen für die Gemeinschaft geschaffen. Deshalb wir leben Kirche. Das können wir nur gemeinsam. Und das hat auch irgendwie was Verbindliches. Also verbindliche Gemeinschaft miteinander unterwegs. Dann heißt es da leben. Wir leben Kirche. Also Kirche, das heißt nicht, wir denken Kirche, kann man ja auch mal über die Kirche nachdenken, ist auch nicht schlecht. Sollten wir auch ab und zu tun. Das heißt auch nicht irgendwie, wir spielen Kirche, das ist nicht ein Spiel oder so, sondern wir leben Kirche. Das ist keine Theorie, man kann Kirche nur erleben, wenn man es lebt. Ist irgendwie logisch, oder? Wir leben Kirche. Und es erinnert mich auch daran, wenn ich das so lese, leben, es erinnert mich daran, was unser Grund und was unsere Quelle ist als Kirche. In der Kirche geht es um das wahre Leben und Kirche leben können wir nur, wenn wir an das wahre Leben angeschlossen sind. Und das ist natürlich Jesus. Das steckt ja in diesem Wort drin. Auch Viva bedeutet Leben. Das ist das Leben. Jesus hat mal von sich gesagt, ich bin das Leben. Jesus hat auch mal gesagt, ich bringe euch Leben, das ist Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben in Fülle. Das haben wir auf die Tafel geschrieben, bei der Zeder hinten. Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leben, damit ihr leben könnt. Also es geht immer um das Leben. Ohne dieses Leben von Jesus keine Kirche. Und das Dritte, Kirche. Das ist irgendwie so nicht jetzt ganz neu, aber ein wenig neu, dass wir das in unserem Namen tragen. Und dieses Wort, das kommt von dem griechischen Kyriakon. Ich glaube, Christian Haselbach hat auch irgendwas erwähnt am letzten Sonntag dazu. Da steckt das Wort Kyrios drin, Herr. Also Jesus selbst steckt in diesem Wort drin und es bedeutet dem Herrn gehörend oder dem Herrn zugehörig. Das bedeutet dieses Wort Kirche. Und wir tragen das neu in unserem Namen anstatt Gemeinde, wobei Gemeinde hatten wir auch nicht mehr im Namen. Jetzt ist es nicht verkehrt, von Gemeinde zu sprechen. Ich brauche das austauschbar, bedeutungsgleich, Kirche oder Gemeinde. Es ist einfach besser verständlich für normale Menschen, sage ich mal. Ja, wir sind ja nicht ganz normal, wenn wir Jesus nachfolgen aus verschiedenen Gründen. Wir sind nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und auch sonst gibt es ein paar Dinge, da denke ich manchmal, ja, wir sind schon nicht nur so normal und das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ. Aber normale Menschen verstehen halt unter Gemeinde irgendwie die Gemeinde Stammheim oder politische Gemeinde, was weiß ich auch immer. Es geht nicht um eine theologische Diskussion, um irgendeine Richtigkeit, was ist jetzt biblisch korrekter oder so, das spielt nicht so eine Rolle für mich. Wichtig ist, was ist damit gemeint und mit Gemeinde und Kirche ist immer zuerst eine christliche Gemeinschaft gemeint und nicht ein Gebäude oder eine Struktur oder eine Organisation, sondern eine christliche Gemeinschaft, die gemeinsam diesem Herrn, diesem Kyrios, diesem Gott nachfolgt. Wir haben so einen schönen Satz hier drin, finde ich, in diesem Flyer. den wir da weit herum verteilt haben. Da heißt es, Kirche ist da, wo Menschen ihr Herz dem lebendigen Gott öffnen und ihm gemeinsam begegnen. Das gefällt mir irgendwie. Das ist nicht von mir. Ich weiß gar nicht, wo das genau her ist, aber es gefällt mir. Das ist Kirche. Wir haben auch so ein Themenprofil. Übrigens, das Wort Gemeinde, das häufig in der Bibel verwendet wird, wird übersetzt oder bedeutet im Griechischen Ekklesia. Das kennen vielleicht die einen von euch, Gemeinde. Und so heißt auch dieses Themenprofil von unserem Verband. So ein wenig das Selbstverständnis von Kirche als Viva Kirche Schweiz. Da stehen auch ein paar gute Dinge drin. Kann man mal so nachlesen. Ein wichtiger Gedanke dazu, zu diesem Kirche. Ich habe am Festakt einen Vers gebraucht aus der Bibel, aus dem 1. Korintherbrief. Da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir haben ja auch als Gemeinde hier, wir haben nur unseren Namen geändert, ja. Wir haben nicht unseren Grund geändert, unser Fundament, das ist und bleibt Jesus Christus, unser Herr. Und wenn man da weiterliest in diesem Abschnitt, ganz am Ende, da an dieses Abschnittes heißt es oder sagt Paulus, ihr aber gehört Christus an. So als letzter Satz, und das ist ja Kirche, dem Herrn zugehörig, ihr gehört Christus an. Und deshalb erinnert mich dieses Kirche in diesem Motto, wir leben Kirche, daran, wir gehören Christus. Auch wir hier. Als Teil der weltweiten Kirche von Jesus, wir gehören Christus. Das gibt unserem Zusammensein hier, unserem Gemeindesein, eine ganz andere Dimension. Wir gehören Christus. Und das steht in diesem Wort Kirche drin. Und dann haben wir diesen Satz ein wenig modifiziert, auch im Flyer drin. Und deshalb heißt es dort aus diesem Wir leben Kirche, eben auch wir lieben Kirche. Und das finde ich noch ganz gut. Das ist nämlich eine logische Folge, wenn wir Kirche leben, dann werden wir auch Kirche lieben. Wenn wir wirklich Kirche leben gemeinsam, dann werden wir auch die Kirche lieben. Es ist eigentlich einfach. Die Kirche, sie gehört Gott. Er liebt sie. Wir lieben sie auch. Ganz einfach, oder? Vielleicht nicht immer so einfach. Weil wir lieben ja eine Kirche, die nicht perfekt ist. Wir lieben nicht ein Wunschbild von Kirche, sondern wir lieben die Realität, so wie sie nun halt mal ist, auch hier bei uns in Stammheim, mit allem, was dazugehört. Wir lieben die Kirche nicht, weil sie 100% unseren Vorstellungen entspricht. Wir lieben sie auch nicht, weil immer alles super läuft und weil wir immer nur die besten Gefühle haben, wenn wir an die Kirche denken. Nein, der tiefste Grund, warum wir die Kirche lieben, ist, weil Gott die Kirche liebt. Und an dieser Stelle möchte ich das Mikrofon einen Moment aufmachen, möchte euch fragen, was löst dieser Satz aus? Ist übrigens jetzt nicht einfach unser neues Motto. Ihr kennt ja unser Motto, begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. Das bleibt, das ist einfach das Motto von unserem Verband und das ist ja auch gut. Aber was geht dir so durch den Kopf bei diesem Wir leben Kirche? Was löst das in dir aus? Was hast du für einen Gedanken? Was hat dir vielleicht Gott dazu gesagt? Lasst uns einen kurzen Moment gemeinsam austauschen darüber. Und wir machen das so, wie wir es kennen mit dem offenen Mikrofon. Einfach die Hand hoch, dann kommt Dominik mit dem Mikrofon vorbei. Und dann sag doch kurz, was dir dazu auf dem Herz ist. Tragen wir kurz zusammen. Ich habe ja nur ein paar Dinge jetzt so schnell erwähnt. Was gibt es noch dazu? Wir leben Kirche. Spannend auch jetzt für diesen Text, wo wir jetzt dann eintauchen werden. So vieles von dem findet sich auch darin. Es geht um Ermutigung. Es ist ja nicht immer nur, wir sind nicht immer nur ermutigt, denke ich jetzt mal. Persönlich, aber auch als Kirche, das war schon damals so, zur Zeit der Apostelgeschichte. Und deshalb heute, das ist eigentlich das, was ich jetzt noch weitergeben will, so eine wirklich eine göttliche Ermutigung, die wir alle immer wieder gebrauchen können. Jetzt, ich bin einfach nicht ganz sicher, ihr hört mich gut, oder? Ist es gut, ja. Ich bin ein wenig angeschlagen, wahrscheinlich, ich höre mich selbst nicht so gut, aber das ist auch nicht so schlimm. Genau, eine göttliche Ermutigung aus der Apostelgeschichte, da sind wir schon eine Weile dran. in dieser Apostelgeschichte, heute jetzt noch eher kürzer im zweiten Teil, Apostelgeschichte 18. Da will ich uns so eine geistliche Erfrischung, die direkt von Gott kommt, weitergeben. Und wir befinden uns da in Korinth zusammen mit Paulus. Paulus, der kam von Philippi nach Thessalonich und von dort über Beröa nach Athen und dann von dort weiter eben nach Korinth. Dort sind wir jetzt. Also Paulus, der war unglaublich viel unterwegs und überall dort, wo er war, erlebte er immer wieder mal, dass er von Menschen unter Druck gesetzt wurde. Besonders immer wieder auch von jüdischen Menschen, das waren ja seine Stammesgeschwister, könnte man sagen. Paulus war ja Jude und er wollte ihnen irgendwie aufzeigen, hey, Jesus ist der jüdische Messias, er ist der Retter für das Volk Israel und auch für die ganze Welt, aber eben auch besonders für unser Volk Israel aus der Perspektive von Paulus, der ja Jude war. Und trotzdem hat er gerade dort immer wieder viel Anfeindung auch erlebt, ist das immer wieder schwierig geworden für ihn. Und immer wieder war es dann so weit, dass er den Ort verlassen musste, weil der Druck wurde einfach zu groß, die Anfeindungen. Dann ist er weitergezogen. Gut möglich, dass Paulus also ein gewisses Maß an Frust mitgebracht hat, jetzt nach Korinth, wo er jetzt ist. Dass er da ein wenig frustriert war. Aber auch Ermutigung hat er immer wieder erlebt, und zwar gerade jetzt in diesem Moment in Korinth, da trifft er nämlich auf ein Ehepaar, das von Rom her auch nach Korinth gekommen ist. Und zwar waren das Aquila und Priscilla. Und das waren auch Juden. Und die mussten Rom verlassen, weil der damalige Kaiser, der Claudius hieß er, der hat ein Edikt rausgegeben, dass alle Juden Rom verlassen mussten. Also da haben auch die Juden schon schwere Zeiten durchgemacht, die mussten Rom verlassen. Und so sind diese beiden, dieses Ehepaar ist nach Korinth gekommen. Und Paulus, der bleibt bei denen, der trifft die dann irgendwie und er arbeitet sogar eine Weile mit den beiden zusammen, also ganz praktisch. Paulus war ja gelernter Zeltmacher, nebst dem, dass er Schriftgelehrter war, der hatte wie so zwei Berufe. Und Priscilla und Aquila, die waren auch Zeltmacher. Oder das war jetzt nicht einfach so, dass die immer Zelte gemacht haben, das war auch so, die waren im Lederhandwerk tätig. Also haben da verschiedene Lederwaren verarbeitet. Also die haben sich auch auf beruflicher Ebene getroffen und Paulus hat dann gearbeitet in seinem erlernten Beruf, auch weil er sich seinen Lebensunterhalt verdienen musste. Er war alleine unterwegs, also ohne seine Begleiter wie Silas, Timotheus und so weiter. Und irgendwie musste er sich in diesem Moment auch den Lebensunterhalt verdienen. Und gleichzeitig hat er in dieser Gemeinschaft Ermutigung gefunden. Er war alleine unterwegs, er hat Anfeindungen erlebt, er war sicher mal frustriert. Und jetzt in dieser Gemeinschaft, in diesem Miteinander, ganz normaler Alltag, mit Glaubensgeschwistern, erlebt er eine ermutigende Zeit. Und jeden Sabbat aber ging er in die Synagoge und bezeugte da den Menschen, hey, Jesus ist eben der Messias, der verheißene Retter. Später kommen dann Silas und Timotheus zu ihm und wahrscheinlich haben die eine Geldspende mitgebracht aus anderen Gemeinden, sodass Paulus wieder seine ganze Zeit in die Verkündigung investieren konnte. Und so war er fleißig unterwegs, immer auch in der Synagoge und hat da Jesus weitergegeben. Er wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt. Aber er erlebte dann wieder Widerstand, es war ganz schwierig, er wurde auch wieder angefeindet in der Synagoge und dann reagiert Paulus ziemlich drastisch. Er sagt nämlich da, oder es heißt von ihm, da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt an wende ich mich an die Nichtjuden. Ziemlich drastisch, oder? Er tut etwas, das Jesus sogar gesagt hat, mit diesem Kleider abschütteln, Staub abschütteln, ist auch heute noch so ein geflügeltes Wort, das wir manchmal brauchen. Jesus hat das mal gesagt, wenn ihr irgendwo nicht aufgenommen werdet, dann schüttelt den Staub ab und geht weiter so. Es war nicht so, dass irgendwie Paulus sich innerlich abgewendet hat von seinen Geschwistern da, der hat die geliebt. Aber irgendwie, ja, war er sicher frustriert. Und natürlich gehört es auch zu Gottes größerem Plan, dass Paulus sich den Nichtjuden zuwendete, Aber ich bin überzeugt, Paulus, der war auch irgendwie einfach mal richtig frustriert, entmutigt von all dem, was er da erlebt hat. Und trotzdem bleibt Paulus dran. Er verkündet weiter Jesus, und zwar gleich in einem Haus nebenan, das ist auch noch speziell. Gleich in einem Haus neben der Synagoge findet er einen neuen Ort, wo er von Jesus erzählt und Menschen trifft. Und dann ist ja spannend, dann kommt in dieser Zeit der Synagogenvorsteher zum Glauben. Also vorher war er in der Synagoge, hat immer von Jesus erzählt, es war schwierig, er musste gehen. Gut, gehe ich weiter, Haus nebenan, und dann kommt dieser Synagogenvorsteher zum Glauben. Also ist ja auch speziell irgendwie. Und weitere Menschen kommen zum Glauben, heißt es da, und lassen sich taufen. Also sehr viel Ermutigendes, auch so einen Erfolgsmoment für Paulus. Also Paulus, der kennt bewegte Zeiten. Der hat Rückschläge erlebt und immer wieder auch Ermutigung, gerade auch eben in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und das kennen wir auch, oder? Es geht nicht immer nur geradeaus, wir erleben auch manchmal Entmutigung. Und gerade deshalb finde ich es so gewaltig, was Gott jetzt an dieser Stelle tut. Gott begegnet nämlich Paulus in einer nächtlichen Vision. Das ist an sich jetzt nicht etwas Neues für Paulus, das hat er immer wieder mal erlebt. Aber jetzt geht es da ganz persönlich um ihn. Es heißt nämlich da, dass Gott zum Paulus sagt: Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Die ermutigende Botschaft an Paulus lautet folgendermaßen. Erstens, hab keine Angst. Rede mutig über den Glauben, weil ich, dein Gott, bin bei dir. Und deshalb werden dir Widerstände und Probleme nicht schaden können. Also das ist so eine ganz direkte persönliche Ermutigung an Paulus. Und Gott verspricht ja Paulus nicht, hey, ab jetzt läuft es einfach wunderbar, keine Widerstände mehr. Paulus wird auch weiter mit Problemen konfrontiert sein, aber Gott spricht Paulus seine Gegenwart zu und seine Kraft. Er wird trotz Widerständen und Angriffen, die werden weiterkommen, aber Gott sagt ihm, du wirst vor Schaden bewahrt bleiben. Also mitten in einer herausfordernden Zeit schenkt Gott dem Paulus eine geistliche Erfrischung. Er spricht ihm eine ganz persönliche Ermutigung zu. Und wisst ihr, Paulus als Schriftgelehrter, der kannte ja die Schrift sehr gut. Hey, der kannte das Alte Testament wahrscheinlich 10-mal besser als ich oder noch viel mehr. Kannte Paulus die Worte, die Gott dem Josua zugesprochen hat, sei mutig und stark? Wahrscheinlich schon. Kannte Paulus all diese Worte, all diese Begegnungen, in denen Gott einem Menschen in der Bibel zuspricht, fürchte dich nicht? Wahrscheinlich schon. Und trotzdem spricht es Gott ihm jetzt hier ganz persönlich, in einer persönlichen Begegnung zu. Ja gut, Paulus hätte das ja auch wissen können und wir wissen es auch, oder? Gott ist mit uns. Muss dich nicht fürchten. Das ist allgemein wahr. Aber Gott will, dass es für dich persönlich gilt. Und das finde ich so gewaltig hier, dass Gott sich den Paulus so vornimmt, die persönliche Begegnung mit Paulus sucht, ihn persönlich anspricht und mitten in einer schwierigen Zeit ihm zuspricht, hey Paulus, hab keine Angst, ich bin bei dir. Es kommt gut. Und ich habe noch was vor mit dir. Da kommt noch was. Das finde ich gewaltig. Und ich bin überzeugt, das brauchen wir immer wieder. Und zwar du persönlich brauchst das und wir als Kirche brauchen das. Diese direkte persönliche Ermutigung von Gott. Wo hast du viel investiert? Zum Beispiel hier in der Gemeinde. Wo hast du viel investiert? Und vielleicht hast du dich auch mal gefragt, ja, was bleibt jetzt? Bist auch mal entmutigt dann irgendwann. Vielleicht erlebst du das auch in der Familie, da investierst du auch viel in die Kinder. Und manchmal bist du vielleicht auch ermutigt, weil du es nicht siehst. Du denkst, ja, bringt das überhaupt was ich hier tue? Oder du engagierst dich irgendwo sonst ehrenamtlich, was weiß ich, in deinem Beruf, gibst wirklich Herzblut rein. Erlebst Frust und fragst dich, was soll das? Da brauchen wir diese persönliche Ermutigung von Gott. Und die Botschaft ist noch nicht fertig. Am Schluss sagt Gott ja zu Paulus, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Gott sieht etwas, was Paulus noch nicht sieht in diesem Moment. Ich habe hier noch was vor in Korinth, sagt Gott Paulus. Ich habe noch was vor. Du siehst es noch nicht. Du hast den Blick dafür noch nicht, aber es ist schon Realität bei mir, bei Gott. Und Gott gibt diesem Paulus einen Hinweis darauf, dass etwas, was noch nicht sichtbar ist, das ist aber schon Realität bei Gott. Und ich glaube, auch darum bekommt Paulus Mut und Zuversicht, um dran zu bleiben, um weiterzugehen. Auch wenn der Erfolg sich noch nicht einstellt, er bleibt dran. Übrigens so eine Anmerkung zu Erfolg. In meinem Büro hat so ein Zitat im Moment zu einem Kalender, den kann man immer wieder mal wechseln, aber da steht im Moment, es geht in deinem Leben nicht um Erfolg, sondern um Frucht. Erfolg und Frucht ist ein Unterschied im Reich Gottes. Es geht nicht um Erfolg, sondern um Frucht. Frucht wächst manchmal langsam. Man sieht es nicht immer gleich, aber im Verborgenen passiert schon was und irgendwann wird man es sehen. Und das sagt Gott Paulus hier, hey schau, ich bin schon etwas am Tun. Und das geht uns ja auch so, wir sehen manchmal nur, was gerade schwierig ist, oder? Wir sehen nicht, was Gott gerade am Tun ist, aber Gottes Reich ist viel größer. Und ich will jetzt diese Worte nicht eins zu eins auf uns übertragen, ich habe jetzt diese Worte nicht für uns gehört, als Kirche in Stammheim, das könnte sein. Aber es ist einfach allgemein wahr, dass Gott mehr sieht und mehr tut. Aber vielleicht ist es ja auch bei uns so in Stammheim. Vielleicht ist es so, dass Gott auch sagt, hey, ich habe hier noch was vor. Ich bin schon etwas am Tun, ihr seht es nur noch nicht. Gott hat immer noch etwas vor, auch hier in Stammheim mit uns als Viva-Kirche. So wie bei Paulus und in Korinth. Wir sehen es nicht schon im Jetzt, aber Gott ist schon etwas am Tun. Und ich finde, das ist eine Ermutigung für uns. Und das ist diese Ermutigung, die ich uns mitgeben will. Persönlich, vielleicht brauchst du das gerade irgendwo, für dich selber. Vielleicht ist es aber auch für uns als Kirche hier in Stammheim. Gott hat noch etwas vor hier mit uns. Gott ist vielleicht schon etwas am Tun. Nur sehen wir es noch nicht. Vielleicht hat Gott ein großes Volk hier in Stammheim. Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Für uns soll es eine Ermutigung sein, um dran zu bleiben. So wie bei Paulus spricht Gott uns zu, hey, habt keine Angst. Sprecht mutig über den Glauben. Es gibt keinen einzigen Grund, warum wir nicht mutig über den Glauben sprechen sollen. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und Gott ist bei uns. Und auch wenn es Widerstände und Probleme gibt, Gott wird schon für uns sorgen, dass es uns darin gut ergehen wird. Deshalb suche doch diese göttliche Ermutigung für dich ganz persönlich. Da kannst du darum bitten. Bitte Gott darum, auch in der folgenden Woche, dass er dich selber persönlich ermutigt. Und dann werde auch zu einem Ermutiger. Ich glaube, wir sind berufen hier als Kirche, wir sind berufen, Ermutiger zu sein. Es gibt zu viele Dinge, die uns entmutigen. Und wir müssen uns auch nicht anstrengen, uns gegenseitig zu entmutigen. Das passiert manchmal automatisch. Aber uns zu ermutigen, hey, das ist unsere Berufung. Also überleg dir mal, wen könntest du in der kommenden Woche ermutigen? Ganz persönlich. Weißt du, mit solchen Bibelworten, die allgemein wahr sind, aber die kannst du nehmen und du kannst sie einer Person persönlich zusprechen und dann wird etwas noch etwas ganz anderes daraus. Gott liebt jeden von uns, aber wenn du diese Worte mal jemandem zusprichst, hey, das macht etwas mit dieser Person. Also überleg dir mal so Einstiegsaufgaben und wenn du denkst, ja, das ist zu wenig für mich, ich mache Level 2, dann überleg dir, wen du an jedem Tag einmal eine Person ganz konkret ermutigen könntest. Aber das musst du nicht aus dir selber tun. Fang immer damit an, dass du still wirst und von Gott selber Ermutigung empfängst. Dass du Gott darum bittest, hey, ich brauche Ermutigung, sprich deine lebendigen Worte zu mir. Davon leben wir. Amen.